Unser Thema heute Abend heißt die Bedeutung von biblischer Unterweisung und klaren Regeln. Ich denke, uns ist allen klar, dass wir in einer Zeit leben, in der fast keine geistliche Unterweisung mehr vorhanden ist, sowohl in unseren Elternhäusern, in der Schule, im Religionsunterricht oder in sonstiger gesellschaftlicher Hinsicht sinkt der geistliche Grundwasserspiegel zusehends. Wenn ich alleine an die Feste denke, die christlichen Feste, die ja früher noch eine große Bedeutung hatten, auch im Volk, in der Bevölkerung. Aus Ostern hat man heute weitgehend ein Frühlingsfest gemacht. Aus Himmelfahrt einen Vaterbesäufnistag, aus dem Erntedankfest ein Dritte-Welt-Fest und aus Weihnachten ein Friedensfest mit Konsumrausch verbunden. Allein diese Feste, die doch in gewisser Weise die großen Taten Gottes, die heilsgeschichtlichen Taten der Liebe Gottes, der Erlösung, die er vollbracht hat, dokumentieren, sind heute ganz sinnentstellt. Das nur als ein Beispiel, wie wir in einer Zeit leben, wo wirklich die Unterweisung von der Bibel her immer weniger geschieht. Das ist das geistliche Klima unserer Zeit und darum hat der Pfarrer, der viele Konfirmanden durch seine Reihen gehen ließ, das auf den Nenner gebracht. Das Gottesbild der Konfirmanden bewegt sich heute irgendwo zwischen Uri Geller, Tarzan und dem weißen Riesen. Das ist zwar lustig auf den ersten Blick, aber eigentlich traurig, tief traurig, wenn er damit den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und in diesem geistlichen Klima wachsen unsere Kinder heute auf. Und ich denke, da sollten wir gleich eine Folgerung ziehen für uns, wenn wir christliche Eltern sind und sein wollen, wir sollten auch den Trend im Religionsunterricht einigermaßen kennen und die Kinder schon vorinformieren. Man weiß in der Regel, wie der jeweilige Religionslehrer oder Lehrerin eingestellt ist. Man weiß, welche theologische Richtung sie oder er vertritt. Und das sollte man schon von zu Hause aus vorinformieren und gegensteuern. Und vor allen Dingen muss uns allen klar sein, Tischgebet und Kalenderblatt reichen bei weitem nicht aus, um unseren Kindern eine solide biblische Unterweisung zu geben, mit der sie durchkommen können, schon durch ihre Kinder- und Jugendjahre und zu einem wirklichen gegründeten Christenleben kommen können. Das reicht nicht aus. Ich habe nichts gegen Tischgebet. Ich wünschte, es würde bei uns allen praktiziert. Ich habe nichts gegen Kalenderblätter. Es sind schon Menschen zum Glauben gekommen durch Kalenderblätter und ich auch bin mit Kalenderblättern groß geworden. Ich habe nichts dagegen, aber das alleine reicht auf keinen Fall aus. Geplante biblische Unterweisung ist nötig in unseren Familien und dazu kommt spontanes Anknüpfen an Alltagssituationen. Ich habe das hier so gegenübergestellt, spontanes Anknüpfen. Wenn ich gerade eine gute Sache erlebt habe, kann ich spontan mit den Kindern dafür danken und sagen, komm, dafür wollen wir dem Herrn Jesus gleich danken, dass er jetzt bewahrt hat, dass er jetzt geholfen hat. Wir wollen für den beten, von dessen Not wir gerade gehört haben. Das heißt spontan den Glauben mit in den Alltag nehmen und praktizieren. Aber das alleine wäre zu wenig. Geplante biblische Unterweisung meine ich entweder am Morgen oder am Mittag oder am Abend, wann es in der Familie die gelegenste Zeit ist, mit den Kindern in der Bibel, in der Kinderbibel, was ihrem Alter entspricht, zu lesen, zu erzählen, zu beten, zu singen und so weiter. Ich habe wieder ein paar geistliche Leitgedanken und den ersten habe ich hier einfach so überschrieben, römisch erstens christliche Erziehungsziele. Ich meine jetzt nicht einfach so wischiwaschi, das ist das Ziel, dass mein Kind mal glücklich wird oder dass mein Kind im Leben zurechtkommt. Welche Eltern haben diese Ziele nicht für ihre Kinder? Das wollen alle, das wollen auch Nichtchristen für ihre Kinder, sondern ich meine jetzt ganz konkrete Ziele, die wir als christliche Eltern oder Erzieher, wenn wir in der Gemeinde, in der Kinderarbeit mitarbeiten oder vielleicht sogar in einem Kindergarten tätig sind, was haben wir da als Christen für Erziehungsziele im Blick auf die Kinder? Ich weiß, dass wir den letzten Vortrag in einigen Wochen, wenn Gott will, im Dezember, über diese Ziele gestalten wollen. Ich will das auch nicht heute Abend ganz vorwegnehmen, aber ein paar Stichworte möchte ich gerne mit euch zusammentragen. Denn wenn wir nicht uns klar sind über die Ziele, die wir erreichen wollen in der Erziehung, dann werden wir auch keine Klarheit haben über den Weg, den wir dahin gehen sollen. Und darum kurz hier eingeflochten, was sind christliche Erziehungsziele? Und ich möchte euch hier an der Stelle bitten, jetzt spontan mit mir zusammenzutragen, einfach hier in den Raum hinein Ziele nennen, die ihr für euch als wichtig erkannt habt. Ich werde sie dann immer wiederholen, damit sie auch auf die Kassette kommen. Bitte schießt einfach mal los. Was glaubt ihr, sind wichtige christliche Erziehungsziele? Ehrlichkeit. Teilen und abgeben lernen der Kinder.
Vergebungsbereitschaft.
Jawohl, Vergebungsbereitschaft. Gegen den Strom schwimmen. Gehorsam lernen, sehr wichtig, jawohl. Ja, Liebe zu Jesus vermitteln. Jawohl, Dankeschön. Da habt ihr einige sehr wichtige Ziele genannt. Ich ergänze mal noch ein bisschen von denen, die ich aufgeschrieben habe hier bei mir. Ihr könnt das ruhig, wenn ihr wollt, in euer Blatt mit hineinschreiben. Ich habe da Platz gelassen. Also Gehorsam wurde genannt. Gehorsam und Respekt gegenüber gottgegebener Autorität, gegenüber Gott, gegenüber den Eltern, gegenüber Autoritätspersonen, zum Beispiel in der Schule, dem Lehrer gegenüber oder auch später in gewisser Weise dem Arbeitgeber gegenüber, Gott und von Gott eingesetzten Menschen gegenüber. Dann eine bedingungslose Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Wahrheit. Gute Arbeitsgewohnheiten und Fleiß. Das ist doch auch ein wichtiges Ziel, den Kindern das lieb zu machen. Gute Arbeitsgewohnheiten und Fleiß zu erlernen. Ein Ziel, Belastbarkeit im täglichen Leben. Belastbarkeit, Treue, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit, Zuversicht, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Wir wollen doch, dass die Kinder einmal mit einem bestimmten Alter wirklich selbstständig, mündig im Leben stehen können. Vielleicht müssen sie das Elternhaus verlassen wegen der beruflichen Ausbildung oder spätestens bei der Heirat, da sollen sie auf eigenen Beinen stehen. Also Zuversicht, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ich erinnere euch an Sonntag vor einer Woche, als wir hier auch den Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief miteinander durchgedacht haben, wo der Apostel Paulus schreibt, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so soll das genug für uns sein. Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wer sich genügen lässt, hat jeden Tag ein Fest, haben wir da gesagt. Verzicht und Opferbereitschaft. Ich glaube, unserem Volk würde das nicht so schwer fallen, jetzt auch mal den Gürtel enger zu schnallen, wenn wir mehr auch als Kinder alle zusammen angeleitet worden wären, auch Verzicht und Opferbereitschaft zu üben. Vertrauen auf Gott, Hingabe an Jesus, all diese Dinge kommen natürlich hinzu. Das mal als einige Ziele, die wir doch erreichen wollen in unserer Erziehung. Glaub mir, das alles, was wir jetzt genannt haben, kommt nicht von selbst. Von selbst kommt eher das Negative. Es gibt auch im geistlichen Bereich eine sogenannte Entropie. Das ist ein Begriff aus der Physik und besagt, dass in einem geschlossenen System die ganze Materie immer zur Unordnung hin degradiert, immer zur Unordnung hin tendiert. Und so auch im Geistlichen, die Tendenz ist immer weg von Gott, ist immer zum Negativen hin, weil wir als Sünder geboren sind und weil das so tief in uns steckt, die Rebellion gegen Gott und gegen seine Ordnungen. Und von daher sage ich noch einmal, das kommt nicht von selbst. Wir haben als Erziehende da eine große Chance und auch einen großen Auftrag, unsere Kinder positiv zu prägen, zu fördern, zu unterweisen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Stichwort heute Abend, römisch zweitens, biblische Unterweisung. Wenn wir diese christlichen Erziehungsziele erreichen wollen, brauchen unsere Kinder unbedingt biblische Unterweisung. Wir wollen zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament dazu aufschlagen. 5. Mose Kapitel 6 ist wohl da die Kernstelle zu dem Thema. Wollen wir das miteinander aufschlagen? 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Ich habe heute länger über diesen Abschnitt nachgedacht und habe mich gefreut, was da alles drin steckt in diesen wenigen Versen. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Wenn noch jemand eine Bibel haben möchte, die Inge hat gerade ein paar in der Hand, dann könnt ihr im Alten Testament aufschlagen, Seite 193. Aber nur in diesen ausgelegten Bibeln. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dieses berühmte Shema Israel, wie das im Hebräischen beginnt, was jeder Jude kennt, das Glaubensbekenntnis des Judentums, ist das hier. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist der Inhalt dessen, was wir an biblischer Unterweisung weitergeben sollen. Paulus schreibt einmal, die Hauptsumme der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Und hier sehen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist der eine Brennpunkt aller biblischer Unterweisung. Da wollen wir unsere Kinder hinführen, dass sie den Herrn, unseren Gott, lieb gewinnen. Ganz persönlich. Dann heißt es weiter in Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und da ist mir das Wort du aufgefallen, das habe ich unterstrichen. Sollst du zu Herzen nehmen. Du Vater, du Mutter. Das heißt, zuerst muss ich es mir zu Herzen nehmen, damit ich Vorbild sein kann für die Kinder. Wenn ich unterweisen will, wenn ich Gottes Wort weitergeben möchte an die Kinder, dann muss ich es zuerst zu Herzen nehmen. Sonst kann ich kein Vorbild sein, sonst heißt es, das, was du bist, redet lauter als das, was du sagst und streicht alles durch. Und unser Wesen und Wandel soll nicht durchstreichen, sondern unterstreichen, was wir an Belehrung weitergeben. Das heißt nicht Perfektionismus, das heißt nicht vollkommen sein im griechischen Sinn, mit allen Fehlern, aber zu den Fehlern stehend. Das Vorbild, dann wird hier das Wort ganz praktisch und spricht vom Ort der Unterweisung. Wo sollen wir unsere Kinder unterweisen? Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt? Die häusliche, familiäre Unterweisung. Zu Hause. Oder unterwegs bist. Sogar unterwegs, damals auf dem Kamel oder Esel sitzend und wir heute im Auto, unterwegs bei einer Radtour, im Wald. Überall können wir biblische Unterweisung weitergeben, wenn wir die herrliche Schöpfung Gottes sehen. Können wir sagen, schau, das hat der Herr gemacht. Was ist er für ein großer Gott? Oder im Auto, ihr wisst alle die Situation, wo man da anknüpfen kann unter Umständen. Zu Hause oder unterwegs, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, beschreib die Zeit. Ich glaube, das sind ganz besonders wichtige Zeiten. Abends, vor dem Zubettgehen, die Kinder zu nehmen, ein Kind oder mehrere, ihnen Unterweisung weitergeben. Oder am Morgen. Das werden wohl in den meisten Familien die gelegensten Zeiten sein. Morgens vielleicht ein Wort des Vaters, oder wenn der Vater sehr früh aufstehen muss vor den Kindern der Mutter, ein Wort mit auf den Weg und ein Gebet des Segens, der Fürbitte, wo die Kinder Gottes Schutz anbefohlen werden. Und abends vielleicht die biblische Geschichte, das Lesen in der Bibel, vielleicht auch Gebetsgemeinschaft und Singen. Das vielleicht mehr am Abend. Es kann auch sein, dass es in einer Familie am Mittag geht. Das ist natürlich nicht verboten. So wie es in der Familie am besten passt. Also wir sehen Ort, Zeitpunkt und dann wird hier betont das Einschärfen. In Vers 7, und sollst sie deinen Kindern einschärfen, was für ein deutliches Wort, das da gebraucht wird. Wir sollen es ihnen nicht nur irgendwie sagen, einschärfen. Und in Vers 7 bis 9 ist sogar vom Auswendiglernen die Rede, denn da heißt es, Vers 8, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und ihr wisst, dass die Juden das gemacht haben, und die orthodoxen Juden es bis heute noch so halten, dass sie solche Käpselchen sich an ihre Gebetsriemen stecken, wo Gottesworte drin sind, und so weiter. Oder an die Pfosten des Hauses. Und das heißt für uns einfach, wenn hier von Merkzeichen die Rede ist, auch unsere Kinder durchaus zum Auswendiglernen wichtiger Bibelworte anleiten. Die Kinder müssen so viel lernen und es fällt ihnen so leicht, sämtliche Automarken und Computersorten und alles sich einzuprägen. Warum können sie nicht auch ein paar wichtige Bibelworte oder eine Liedstrophe lernen, die sie durchs Leben mit begleiten kann? Ja, bitte.
Was ist das für Kinder geeignet, was wir jetzt alles besprochen haben? Man kann die Kinder ja nicht überfordern, ne?
Nein, also ein Dreijähriger soll noch nicht den Psalm 119 auswendig können. Das muss man individuell dem Alter anpassen. Weil du das sagst, Irmgard, schau, ich kann heute Abend nicht alles jetzt auf die einzelnen Altersgruppen genau abstufen, weil Silvia die nächsten Mittwochabende weitermacht und zuerst über die Kleinkindererziehung spricht, dann über das Alter Vorpubertät, also Vorschule bis Vorpubertät und dann Teenageralter. Und da wird sie mehr in diese praktischen Dinge gehen. Ich kann jetzt heute Abend mehr nur allgemeine Dinge sagen, aber auswendig lernen. Ein Beispiel, unser Benjamin ist 4 Jahre und den Anfang von Psalm 23 hat er gelernt. Wir müssen jetzt nur weitermachen mit ihm. Aber nicht überfordern, ja, nicht ein kleines Kind jetzt trimmen, dass es da mordsmäßig auswendig lernt, dass ihm der Kopf raucht. Aber man merkt ja, wie weit er schon ist und eben dem Alter entsprechend. Die beste Merkfähigkeit haben die Kinder so mit 8, 9 Jahren, 7 bis 9 Jahre. Ich glaube, da können sie seitenlang auswendig lernen. Unser Jochen Wunschig, der kann auswendig lernen, das ist unwahrscheinlich. Ja, gut. Also, alles hier in 5. Mose 6, der Inhalt unserer biblischen Unterweisung, das Vorbild, zuerst wollen wir es zu Herzen nehmen. Sonst ist alles wertlos oder vieles zumindest. Der Ort der Unterweisung, der Zeitpunkt, das Einschärfen. Da habe ich mal etwas Lustiges gehört. Da war auch ein Achtjähriger, der hatte Johannes 14,6 auswendig gelernt. Und dann hat er es aufgesagt vor der ganzen Familie und hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer ich. Und stand ganz stolz da. Da kann es natürlich auch mal so zu einer lustigen Szene kommen. Ein anderes wichtiges Bibelwort für diesen Zusammenhang steht in den Sprüchen. Viele von uns wissen, dass die Sprüche gewaltige Erziehungswahrheiten beinhalten. Wir werden sicher noch auf die Sprüche zu sprechen kommen in der nächsten Zeit und haben das ja auch in den vorangegangenen Abenden schon getan. Einer der wichtigsten Aussagen zur Erziehung in der Bibel überhaupt ist Sprüche 22, Vers 6. Das wäre zum Beispiel ein Wort, was wir Älteren, wir Mütter und Väter, eigentlich auswendig lernen sollten. Das wäre gut, wenn wir das wüssten. Wir haben ja sogar schon Großmütter unter uns, auch die Großmütter können das wissen für ihre Enkel und Enkelinnen. Sprüche 22, 6. Gewöhne deinen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Gewöhne deinen oder einen Knaben an seinen Weg, dann lässt er nicht davon, auch wenn er alt wird. Das hebräische Wort, was Luther hier mit Gewöhne übersetzt, das hebräische Wort Charak, heißt Durst oder Verlangen erwecken. Und ich habe nachgelesen, dass eine Hebamme damals den Gaumen eines Säuglings mit süßem Dattelsaft massierte, um Verlangen zu erwecken bei ihm, dass er trinken wollte. Und dann gab sie das Kind der Mutter zum Stillen. Das ist damit gemeint. Da hinten mit süßem Dattelsaft trinken wollen, wecken. Verlangen zum Trinken erwecken. Oder ich weiß nicht, mit was man das heute machen könnte, aber damals wurde süßer Dattelsaft dazu verwendet. Gewöhnen heißt Verlangen erwecken. Jemanden das lieb machen. Das alles steckt da mit drin. Und wenn es heißt, einen Knaben, das ist zu ungenau übersetzt. Das ist allerdings sehr schwer zu übersetzen. Das hebräische Wort Navi heißt einfach einen jungen Menschen, kann auch ein Mädchen sein. Das Wort wird für Jungen und Mädchen gebraucht, einen jungen Menschen, und zwar vom Säuglingsalter bis zum Heiratsalter, ist ein junger Mensch ein Navi im Hebräischen. Vom Säuglings bis zum Heiratsalter. Navi, also bis 30 Jahre kann einer noch ein Navi sein oder eine. Wenn wir fragen, wie weit geht Erziehung? Bis 14 Jahre? Bis 18, bis sie volljährig sind? Bis 23, bis sie heiraten? Ja, also nach dem Hebräischen mindestens bis zum Heiratsalter. Natürlich nimmt der Einfluss der Eltern dann ab, je mehr sie selbstständig werden. Ganz klar, aber die Spanne ist hier gegeben, bis zum Heiratsalter. Und danach wäre es auch immer noch gut, wenn Eltern einen gewissen ratgebenden Einfluss auf die Kinder haben könnten, und die Kinder darauf auch hören würden. Nicht, dass sie dann alles so machen müssen wie die Eltern, aber sie sollten auf jeden Fall ihren Rat hören. Englisch, in der englischen Bibel, heißt an der Stelle übrigens hier in Sprüche 22,6, train your child. Trainiere dein Kind. Das Wort trainieren ist uns ja heute sehr geläufig. Einüben, trainieren. Wir dürfen unsere Kinder regelrecht trainieren in diesem Sinne, in einer guten Weise geistlich trainieren, dass wir mit ihnen einüben, geistliches Verhalten. Es ist ein guter Weg, Kinder schon von früh zu gewöhnen an das Lesen in der Bibel. Wenn das die Kinder sehen bei den Eltern, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern miteinander beten, zu festen Zeiten und auch zwischendrin. Es ist gut, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern gerne in die Gemeinde gehen, dass sie gerne die Veranstaltungen besuchen. Wenn die Eltern selber mit einem langen Gesicht gehen, wird es die Kinder natürlich nicht besonders erwecken können. Aber wenn die Eltern gerne gehen, ist die beste Werbung für die Kinder auch. ohne Zwang, einfach lieb machen. Ja, und dann heißt es, gewöhne diesen jungen Menschen an seinen Weg. Das kann man auch nicht ganz genau im Deutschen wiedergeben. Es hat wohl den Sinn von seinem Charakter gemäß. Gewöhne den jungen Menschen, trainiere ihn seinem Charakter gemäß. Gewöhne ihn so, wie es für ihn wichtig ist, wie es auch zu seiner speziellen individuellen Art passt. Das eine Kind muss man vielleicht vorsichtiger gewöhnen an etwas wie das andere. Das macht es dreimal und dann ist es für den Rest des Lebens drin. Und das andere muss man vielleicht länger gewöhnen. Da dauert es ein Jahr, bis es eine Verhaltensweise annimmt. Individuell dem Charakter des Kindes auch angepasst. Das steckt da drin in dem hebräischen Wort. Und bis er alt wird, wenn er alt wird, gewöhne den jungen Menschen, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Ist eine Verheißung, ist ein, für uns eine Ermutigung. Ihr kennt ja das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Aber auch umgekehrt, was Hänschen lernt, das hat dann auch Hans begriffen. Und das nimmt er mit ins Leben. Und darum dürfen wir unsere Kinder eine prägende Wirkung fürs Leben mitgeben. Geistlich gesehen, noch einmal, gewöhne den jungen Menschen an seinem Weg, seinem Charakter gemäß, so lässt er nicht davon, auch wenn er alt wird. Ein ganz wichtiger Grundsatz der Erziehung, Gewöhnung, einüben, schon von klein auf. Wir kommen zu einem dritten Bereich. Unser Thema heißt ja biblische Unterweisung und klare Regeln. Jetzt kommen wir zu den Regeln, in Klammern mit Konsequenzen. Ich will das hier schon andeuten. Heute in einer Woche haben wir das Thema die Bedeutung von Disziplin und Konsequenz. Da gehe ich dann ausführlicher darauf ein. Heute kann ich das nur so ein bisschen andeuten. Ich glaube, ein Grundsatz sollte uns leiten und über allem stehen, wenn wir Regeln anwenden. So viel Freiheit wie möglich, so viel Regeln wie nötig. Wir wollen keinen Paragraphendschungel aufstellen für unsere Kinder und sie mit Verboten und Geboten plagen und unnötig irgendwie pressen und belasten. Auf keinen Fall. Fass das nicht an, tu das nicht, geh da weg, mach das nicht, fang jetzt endlich damit an und so weiter. Vielleicht ist das so ein kleiner Ausschnitt. In manchen Familien geht es vielleicht ständig in diesem Ton. Das ist nicht gut. So viel Freiheit wie möglich, aber so viel Regeln wie nötig. Auch wieder dem Alter gemäß. Bei einem kleinen Kind muss man mit ganz wenig Regeln anfangen. Aber die Zeit der Vorschule bis Vorpubertät, das ist die Hauptzeit, wo man mit Regeln viel erreichen kann. Mit guten, logischen, einfachen, verständlichen Regeln. Wir kriegen gleich ein paar Beispiele. Ich habe hier gefragt, warum Regeln? Warum müssen wir zusätzlich zu dem, was in der Bibel steht, an Prinzipien und so weiter, warum müssen wir da noch extra Regeln formulieren? Nun, ohne Regeln kommt es oft zu einer Inflation der Worte. Ich erinnere mich, da war eine Familie bei uns zu Besuch, keine Angst, war niemand hier aus Mannheim, kam von weit her. Eine Familie war zu Besuch mit drei Kindern. Ich kann euch sagen, da gab es Inflation der Worte. Das waren zwei sehr eigenwillige Kinder. Ein Mädchen ist mir da in unguter Erinnerung, die hat mit unbedingt unter dem Tisch sitzen wollen und der Vater hat ein paar Mal gesagt, komm jetzt unter dem Tisch hervor. Und sie sagt, ja, gleich. Und sie kam nicht. Komm jetzt hervor, ich habe dir gesagt, du sollst hervorkommen unter dem Tisch. Ich mag aber jetzt nicht und hier, die ist auch unter dem Tisch. Und so ging das ein paar Mal hin und her. Ich habe dir gesagt, du sollst jetzt unter dem Tisch hervorkommen. Und das Ende vom Lied war, dass der Vater beinahe auch noch unter dem Tisch lag. Er hat sie nicht unter dem Tisch hervorgebracht mit seiner Inflation der Worte. Ich habe dabei meinen Teil gedacht. In dem Fall wäre es gut gewesen, er hätte gesagt, komm jetzt oder den Tisch hervor, wenn sie nicht hervorkommt, bitte komm jetzt hervor, sonst, und dann eine Konsequenz nennen, sonst nehme ich dich und wir zwei gehen vor die Tür und da gibt es einen ordentlichen Klaps hinten drauf zum Beispiel. Das wäre eine Konsequenz jetzt gewesen. Und wenn sie das dann nicht tut, dann muss auch die Konsequenz ausgeführt werden. Aber das war ein Beispiel, Inflation der Worte. Dann kann man sich den Mund fusselig reden und nochmal sagen und nochmal, wenn das immer so geht, die Kinder haben das doch bald raus, dass das leere Worte sind, dass da nichts drauf folgt, dass das leere Stroh ist und machen, was sie wollen mit den Eltern. Treiben das Michele, schwäbisch gesagt. Das darf nicht sein und ich bin mir bewusst, bei mir hat es auch schon Inflation der Worte gegeben. Wenn man nicht aufpasst, wenn man vielleicht selber nicht gut drauf ist und sich nicht überlegt, dann sagt man es nochmal und nochmal und nochmal. Man sagt es zu oft, anstatt einmal zu sagen, klar und deutlich, dem Kind in die Augen zu schauen, zu sagen, hör mir zu, ich möchte jetzt, dass du das und das tust. Und wenn du es nicht tust, dann gibt es die Konsequenz. Hast du mich verstanden? Und wenn es dann ja sagt, dann wird es auch folgen oder es weiß genau, was jetzt kommt. Sinnvolle Regeln geben dem Kind sogar Geborgenheit. Das ist keine Einengung und jetzt Paragraphendschungel, wo das Kind dauernd irgendwie bedrängt wird. Nein, wenn ein Kind klare Regeln bekommt, dann weiß es, bis dahin ist meine Grenze, das ist der Freiraum, bis hierhin und nicht weiter. Wenn ich über die Grenze gehe, dann weiß ich, dann muss ich mit Konsequenzen rechnen. Das gibt dem Kind Geborgenheit. Wir haben das erlebt, dass Kinder, die keine Grenzen haben, sogar unsicher werden, ängstlich werden und trotzig und frech noch obendrauf. Aber sie werden unsicher und ängstlich. Grenzen helfen ihnen und sie nehmen sie auch an, wenn sie sinnvoll gesteckt werden. Nicht dauernd neue Regeln aufstellen, dass die Kinder und die Eltern selber bald nicht mehr durchblicken, was sie überhaupt an Regeln aufgestellt haben. Wir haben auch schon gemerkt bei uns, da war ich zu nachlässig, da habe ich die Regeln vergessen. Wir hatten es besprochen, welche Regel wir hatten mit Benjamin zum Beispiel. Und nach ein paar Wochen hatte ich das vergessen. Silvia weiß das viel besser. Und dann mussten wir wieder drüber sprechen, halt mal, wir hatten doch diese Regel aufgestellt. Das kann natürlich auch mal passieren, aber die Regeln sollten eigentlich Mutter und Vater präsent sein. Die Regel muss immer mit einer Konsequenz gepaart sein. Nur Regeln aufstellen, ohne zu sagen, was passiert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, das kann man sich schenken. Da kommt nichts bei raus. Regeln und klare Konsequenzen nennen. Wenn du das nicht tust, folgt diese Konsequenz. Nicht einfach dann im Affekt strafen, einfach dann eine hinten drauf geben oder irgendwas entziehen, sondern vorher die Konsequenz nennen. Ganz klar, dass das Kind Bescheid weiß und dann kann es sich aussuchen, was es will. Und die Konsequenz sollte mit der Regel in einem inneren Zusammenhang stehen. Das habe ich schon bei der Bundeswehr gelernt, damals in meiner Zeit als Ausbilder, wenn ich Soldaten eine erzieherische Maßnahme aufgedrückt habe, was das nun auch immer war. Da musste ich als Vorgesetzter darauf achten, dass die erzieherische Maßnahme in einem inneren Zusammenhang zu dem festgestellten Mangel stand. Wenn ein Soldat sein Gewehr nicht richtig geputzt hat, dann konnte ich den nicht dafür eine Stunde auf dem Formalausbildungsplatz im Achtung stehen lassen. Was hat das damit zu tun, dass er sein Gewehr nicht geputzt hat? Im Achtung stehen heißt ganz still stehen da und sich nicht bewegen. Ja, das steht nicht im inneren Zusammenhang. Ich könnte ihm aber sagen, weil er das Gewehr nicht geputzt hat, so, jetzt putzt du dafür 5 andere Gewehre von deinen Kameraden mit, damit du es lernst. Dann ist das eine Maßnahme, die im inneren Zusammenhang steht und hat sogar noch einen pädagogischen Effekt. Aber weg von diesen militärischen Dingen, wir sind bei der Kindererziehung, da müssen wir hoffentlich keine Gewehre putzen lassen, nicht mal die Spielzeuggewehre. Es gibt da ein wichtiges Prinzip, auch wieder ein biblisches Prinzip, nämlich der Grundsatz der Augenleitung. Was ist denn das? Lasst uns mal aufschlagen, Psalm 32, Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Ein wichtiges Wort, Seite 566 im Alten Testament, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, sagt Gott. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Auf Vers 8 kommt es mir an. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Gottes Augen sind auf uns gerichtet und es ist wichtig, dass wir auch unsere Augen auf ihn richten. Augenleitung funktioniert nur, wenn Blickkontakt da ist. Auch geistlicher Blickkontakt, wenn ich auch auf meinen Herrn schaue. David sagt, ich habe den Herrn vor Augen alle Zeit. Steht er mir zu Rechten, dann werde ich festbleiben. Den Herrn vor Augen haben, den Blickkontakt mit ihm suchen, in seinem Wort, im Gebet, im ganz persönlichen Umgang mit ihm. Und dieses Prinzip, Gott will uns mit seinen Augen leiten, das dürfen wir auch auf die Kindererziehung anwenden, indem wir Kinder, wenn sie im Begriff stehen, vielleicht etwas zu tun, was sie nicht sollen. Da genügt vielleicht manchmal schon ein Blick, ein Kind anzuschauen. Ihr wisst, man kann mit einem Blick Ermutigung, Bestärkung, Bestätigung ausdrücken. Man kann aber auch mit einem Blick, wenn man strenger schaut, signalisieren, halt, das ist nicht gut, was du tust. Unsere kleine Amelie, die jetzt gerade ein Jahr alt ist, die guckt uns jetzt manchmal schon ganz groß an, wenn sie merkt, jetzt geht sie an etwas ran, was sie eigentlich nicht soll, dann guckt sie und wenn wir sie dann streng anschauen, muss man manchmal ein Lachen verkneifen, wenn wir sie dann streng anschauen, dann weiß sie ganz genau, halt, hier ist irgendwas faul im Staate Dänemark, ja, nicht weiter. Augenleitung. Das funktioniert, wenn eine gute Beziehung da ist zwischen Mutter, Vater und Kind, genügt manchmal ein Blick. Also wir fangen nicht gleich an mit Regeln oder mit gar mit Strafe und diesen Dingen. Zuerst mal Augenleitung. Und dann gibt es die Methode der Ablenkung, so formuliert es Eberhard Mühlan. Die Methode der Ablenkung heißt, dass ich nicht in jeder Situation gleich einen Machtkampf provoziere mit dem Kind und gleich sehen will hier, wer der Stärkere ist. Es gibt Situationen, das sind ganz wichtige Momente, wo dieser Machtkampf vom Kind uns aufgedrängt wird und wehe uns, wir unterliegen da. Wehe uns, wir sind da nicht auf der Hut und behalten da die Oberhand. Dann geht natürlich einiges schief. Da gibt es so ein paar ganz heikle Momente, wo wir wirklich dann auch uns klar durchsetzen müssen und das Kind lernen muss, dass es sich unterzuordnen hat. Aber nicht in jeder Situation. Da kann zum Beispiel Ablenkung eine Hilfe sein. Wenn sich da Kinder jetzt gerade um ein Spielzeug streiten, indem ich hingehe und sage, guck mal hier, ist doch meistens so. Da im Kinderzimmer liegen 100 Sachen und dann wollen sie alle zusammen das eine jetzt gerade haben. Und da steht der Kran, da sind die Lego Duplo und da ist ein Auto zum Spielen. Und im Moment sehen sie es nicht und dann kann ich ablenken und sagen, guck mal hier, nimm du mal das so lange und fang da mit ihm was an. Und schon ist die Sache entschärft. Da muss ich keinen Machtkampf provozieren. Ein Fallbeispiel, das ist ein Kinderspielplatz. Stellt euch mal bitte die Situation vor. Haben wir jetzt gerade im Kinderzimmer ähnlich gehabt. Ein Kind will dem anderen das Spielzeug wegnehmen. Wie kann man jetzt als Mutter oder als Vater, der da auf der Bank sitzt, angemessen reagieren? Zunächst mal Augenleitung praktizieren. Das Kind anschauen, auf sich aufmerksam machen. Du, Micha oder wie das nun jetzt heißt, hier oder räuspern und so weiter und dann scharf anschauen und vielleicht den Kopf schütteln. Und irgendwie an Mimik, Gestik oder so, Zeigefinger genügt nicht, nimm ihm das nicht weg. Vielleicht reicht das schon. Wenn das nicht ausreichend ist in der Situation, ablenken. Vielleicht sagen, du guck mal da hinten, die Rutsche ist ganz frei, die Schaukel ist leer, geh doch dahin. Prinzip der Ablenkung. Wenn das nicht funktioniert, wenn das Kind sich verbeißt und will jetzt unbedingt das Spielzeug haben, zurechtweisen und die Konsequenz nennen. Wenn du jetzt nicht dem Jungen oder dem Mädchen das Spielzeug lässt, dann musst du da hinten in der Ecke alleine spielen. Wenn ich sehe, mein Kind ist jetzt eindeutig das Aggressivere, das dem anderen wegnehmen will, dann musst du da hinten in der Ecke alleine spielen. Und wenn es nicht darauf eingeht, wenn es sich da jetzt trotzig zeigt, dann kommt die Durchführung der Konsequenz. Wenn ich sie angekündigt habe, muss ich sie durchführen. Dann muss ich das Kind nehmen und in die Ecke gehen oder, was ich eben gesagt habe, und es dort abseits hinsetzen. Und wenn es das nicht geschehen lässt und schreit und wehrt sich oder läuft wieder zurück, dann kommt vielleicht das äußerste Mittel, was ich in dem Fall anwenden kann. Dann muss ich mal hinter den Busch gehen und kriegt's was auf den Popo. Das ist natürlich nicht populär und auch nicht angenehm, wenn man gerade auch noch in der Öffentlichkeit ein Kind vielleicht auch mal in dem Fall züchtigen muss. Aber Gott hat da extra einen gepolsterten Platz eingerichtet, wo die Kinder dann auch was draufkriegen können. Und das ist in der Reihenfolge, wenn es einfach so weit eskaliert, dann einfach dran. So, ihr habt mir bis hierher geduldig zugehört. Ich möchte jetzt eine kleine Phase einschieben, wo ihr noch aktiver mitarbeiten könnt. Ich drücke mal in der Zeit auf Pause. Mal wieder drauf. Also wir haben Fallbeispiele konstruiert. Da war die Situation, eine Fünfjährige will ihr Kinderzimmer nicht aufräumen. Man könnte die Regel sagen, dass sie ein Spielzeug weggenommen bekommt, an dem sie besonders hängt. Und wenn sie es dann nicht einhält, wenn sie das Zimmer nicht aufräumt, wirklich das Spielzeug für eine Zeit weggenommen wird. Oder zwei 10- bis 12-Jährige geben abends keine Ruhe in ihrem Zimmer nach der festgesetzten Zeit. Da könnte einfach als Regel aufgestellt werden, wenn ab dem Zeitpunkt keine Ruhe ist, dann geht ihr eine Woche lang oder 3 Tage lang eine Stunde früher ins Bett mit absoluter Konsequenz. Oder der 3-Jährige benimmt sich beim Mittagstisch unmöglich, könnte die Regel sein, wenn er das tut, muss er nebenan essen, ganz alleine, ohne den Rest der Familie, isoliert. Oder ein 14-Jähriger will die Musik nicht auf Zimmerlautstärke drehen, dann könnte mal eine Schocktherapie kommen, Sicherung raus, oder er muss mal eine Musik anhören, die ihm gar nicht gefällt, eine Zeit lang. Oder eine 11-Jährige will sich nicht an Hausarbeit beteiligen, dass sie dann eben die Regel formuliert bekommt, wenn du das nicht willst und freiwillig machst, kriegst du noch zusätzliche Arbeit obendrauf. Das nur mal als Möglichkeiten. Es gibt natürlich andere. Wir kommen auf unser letztes Blatt, Seite 3, römisch 4. Es geht um die Förderung der Lernwilligkeit. Wie lernt ein Kind am willigsten, ist die Frage. Und das können wir gar nicht dick genug drucken, dicker kann ich es nicht da unterstreichen, durch ein gutes Vorbild. Das ist das A und das O. Kinder brauchen ein gutes Vorbild. Wir alle brauchen gute Vorbilder. Ihr kennt das lateinische Sprichwort, verbi docent, exempla trahunt, Worte lehren, Beispiele ziehen. Beispiele ziehen. Oder der Vater, der gesagt hat, ich kann meinen Kindern sagen, was ich will, sie machen mir doch alles nach. Das muss man mal begriffen haben. Sie machen doch alles nach. Das Vorbild wirkt mehr als wie die Worte. Der Mensch hat in sich einen Hang zum Negativen. Deshalb ahmen wir Negatives viel schneller nach als Positives. Das muss man auch wissen. Auch unsere Kinder, auch in der Schule. Das Negative wird immer schneller kopiert als das Positive. Und da war mir wichtig, dass wir auch in der Bibel Beispiele haben, wo Eltern, Väter und Mütter ein negatives Beispiel gegeben haben, wie sich das ausgewirkt hat im Leben der Kinder. Ich denke an Isaak. Er folgte Abrahams negativem Beispiel. Abraham gab seine Frau Sarah, die seine Halbschwester war, als seine Schwester aus. Sie war Halbschwester und seine Frau, aber er gab sie als Schwester aus, um sie nicht zu verlieren. So dachte er, Gott hätte sie aber auch anders bewahren können. Und das gleiche Verhalten hat Jahrzehnte später sein Sohn Isaak wieder praktiziert, als er mit seiner Frau Rebekka in einem fremden Land war. Genau das gleiche Verhalten. Da sehen wir, es hat sich von Vater und den Eltern weiter vererbt, in Anführungsstrichen, zu den Kindern. Eben Isaak mit der Rebekka. Das könnt ihr zu Hause in Ruhe nachlesen. Lots Töchter erhielten ihre moralischen Maßstäbe von Sodom, weil Lot Sodom erwählt hatte, dorthin zu ziehen. Er hatte ja die Wahl zwischen dem einen Gebiet und dem anderen und er wählte das Wasserreiche in der Nähe der Sündenstadt Sodom und nahm in Kauf, dass seine Familie dort sehr negativ geprägt wurde. Die Töchter bekamen die moralischen Maßstäbe dort und wenn ihr wisst, wie dann später die Kinder entstanden sind von Lot mit seinen Töchtern, dann können wir das nur auf dieses ganze moralische Sumpfgebiet von Sodom zurückführen. Jakob und seine Familie zeigen die katastrophalen Folgen eines schlechten elterlichen Vorbilds. Da haben wir viele Kapitel, fast die Hälfte des ersten Mosebuches zeigen uns, wie es in der Familie von Jakob drunter und drüber geht und dann auch später im Leben der Söhne und Töchter. Das hat unmittelbare Zusammenhänge, Ursache und Wirkung, Elternhaus, Kinder. Auch bei David könnte man es zeigen. David, der selbst in Ehebruch fiel und da einiges falsch machte, es ging weiter im Leben seiner Kinder. Eine Fluchlinie. Ich denke an Eli und seine Söhne, das ist ein sehr beredtes Beispiel, vor dem ich auch Respekt habe, wo es da heißt, dass Eli einfach zu lau war, zu lasch, nicht konsequent, dass seine Söhne in grobem Ungehorsam lebten und er ihn nicht wehrte, nur sagte, nicht doch meine Söhne, dass er einfach nicht die väterliche, elterliche Autorität ausübte, sie gewähren ließ, falsche Toleranz praktizierte. Und die Söhne kamen auf einen ganz falschen Weg. Und Samuel und seine Söhne, Beispiele, wo Eltern negatives Vorbild waren und sich das ungut auswirkte im Leben ihrer Kinder. Aber ich bin froh, dass wir in der Bibel auch Beispiele für positives Verhalten haben. Ich denke an unseren Herrn Jesus Christus, der für uns alle das Allerbeste, das Allerschönste, größte Vorbild ist in allen Bereichen. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, vor allen Dingen in seiner wunderbaren Gesinnung der Erniedrigung und des Dienstes, dass er sich dahingab für uns am Kreuz. Paulus schreibt das an die Philipper und wenn er den Philippern schreiben kann, seid so gesinnt wie Jesus Christus, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er selber, Paulus, diese Gesinnung zu einem ganz großen Maße hatte. Nicht vollkommen, er war auch ein Mensch wie wir, der unter der Sünde litt, aber er hatte sie in einem ganz, ganz großen Maß, diese Gesinnung Jesu Christi. Und Paulus wurde in dieser Gesinnung wiederum zum Vorbild für Timotheus. Er schreibt an Timotheus in seinem zweiten Brief, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Belehrung, meinem Vorbild, meinem Wandel, meiner Reinheit und so weiter, meiner Liebe. Also Timotheus hatte in Paulus ein feines Vorbild. Und es ist wichtig, dass wir auch in unserer Gemeinde, in der Nachfolge, geistliche Vorbilder haben. Väter und Mütter in Christo. Sehr wichtig. Aber das dürfen wir auch auf die Erziehung übertragen. Es ist sehr wichtig, wenn unsere Kinder in uns Eltern Vorbilder haben. Für bestimmtes Verhalten. Und Paulus kann sogar an die ganze Gemeinde in Korinth schreiben, seid meine Nachfolger, seid meine Nachahmer. Er konnte die ganze Gemeinde auffordern, die ihn gut kannten. Er war anderthalb Jahre in Korinth. Er konnte sagen, seid meine Nachahmer, lebt so, wie ich lebe. Wir sehen positive Beispiele auch noch bei anderen Männern oder Frauen in der Bibel. auch für uns. Und wenn wir fragen, worin sollen wir für unsere Kinder Vorbild sein, dann können wir wieder ähnliche Stichworte aufzählen wie vorher, als wir die Ziele genannt haben. Ehrlichkeit, sich entschuldigen können. Ich glaube, das macht auf unsere Kinder ganz großen Eindruck, wenn sie sehen, wie wir uns als Eltern gegenseitig um Entschuldigung bitten oder wie wir sogar bei ihnen, Vater bei dem Kind, Mutter bei dem Kind, um Entschuldigung bitten. Sehr wichtig, entschuldigen, sich entschuldigen können, Rücksichtnahme, wenn das die Kinder sehen, wie Mutter und Vater gegenseitig Rücksicht nehmen aufeinander, höflich miteinander umgehen, der ganze Umgangston, wie sie Zuneigung zeigen, wie auch Pünktlichkeit, Großzügigkeit, eine sehr gute Eigenschaft, wenn die Kinder sehen, die Eltern sind nicht geizig und knausrig, sie sind großzügig, jetzt nicht im Sinn von verschwenderisch, sondern im guten Sinn großzügig, irgendwo Sachen, wenn es darum geht, einen Computer kaufen, da ist der Vater großzügig und dann dreht er dem Kind jede Mark um, wenn er dem Kind mal irgendwas kaufen soll. Das geht natürlich nicht. Da müssen Sie sehen, dass der Vater oder die Mutter eben durchgängig auch in guter Weise großzügig ist. Fleiß, Hingabe an den Herrn. Und da könnten wir viele, viele Dinge jetzt noch aufzählen, wo die Kinder in den Eltern wirklich ein prägendes Vorbild haben könnten. Diese letzten drei Punkte möchte ich nur noch kurz erwähnen, weil wir da dann nächstes Mal weitermachen können. Wir sprechen über die Lernwilligkeit des Kindes, wie wir das fördern können, wie das am meisten entsteht, auch durch Ermutigung. Wir wissen, diese Welt ist voller Entmutigung, darum sollten christliche Eltern ganz bewusst entgegensteuern und ihre Kinder viel ermutigen. Ganz wichtig, Ermutigung. Auch hier in der Gemeinde, wir wollen uns viel Mut machen, ermutigen, nicht noch obendrauf geben, auf den Deckel und runterziehen, sondern viel ermutigen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch Fehler sagen sollen und müssen, das müssen wir. Aber auch das kann Ermutigung sein. Die aufrichtige Anerkennung positiver Verhaltensweisen ist eines der effektivsten Mittel, ein Kind zum Wiederholen eines von den Eltern gewünschten Verhaltens zu veranlassen und es in seiner Selbstachtung zu stärken. Zitat Eberhard Mühlern. Drittens, Belohnungen. Natürlich können wir in der Erziehung Belohnungen einsetzen und damit auch die Lernbereitschaft der Kinder fördern. Besonders dann, wenn es um neue Verhaltensweisen geht, wenn ein Kind etwas Neues erlernen und einüben muss, sind Belohnungen wichtig. Wir dürfen sie nicht zu häufig einsetzen, dass wir nicht bei dem Kind ein Verhalten erzeugen, dass es nur noch etwas macht, wenn es Belohnung kriegt. Das nicht, sondern gezielt und maßvoll einsetzen. Auch wichtig, nicht einsetzen, um negatives Verhalten abzustellen. Habe ich auch schon falsch gemacht. Das ist Streit im Kinderzimmer. Und da ruft jetzt die Mutter rein, wenn ihr endlich Ruhe gebt, kriegt ihr jeder eine Tafel Schokolade. Das ist falsch eingesetzte Belohnung. So darf ich Belohnung nicht einsetzen. Sondern da muss ich vielleicht eher eine Regel aufstellen, wie wir es vorhin hatten. Und die Schokolade kann ich anders einsetzen, wenn sie freiwillig und auffällig oder besonders einfach lieb miteinander umgegangen sind oder ruhig waren oder so. Dann kann ich auch mal obendrauf eine Schokolade geben. Aber nicht so verknüpfen, wenn ihr Ruhe gebt, dann bekommt ihr Schokolade. Keine großen Belohnungen für kleine Aufgaben. Und so selten wie möglich Geld als Belohnung geben. Hin und wieder kann das mal sein, aber da kann man auch eine falsche Mentalität dann erzeugen, dass die Kinder nur noch die Hand aufhalten, ja, und alles nur noch gegen Bezahlung geht. Das darf nicht sein. Über Belohnungen werden wir nächstes Mal auch noch ein bisschen reden müssen. Klare Familienregeln. Hier möchte ich nur einfach nochmal die Bereiche nennen, in denen wir Familienregeln aufstellen können, wo sie eine Hilfe sein können. Beim Ordnung halten, wir haben schon ein paar Mal jetzt gehabt, Kinderzimmer aufräumen und so. Beim Ordnung halten allgemein in der Wohnung oder draußen oder im Keller oder wo sie ihre Spielsachen stehen haben. Bei den Essensgewohnheiten, das ist ein sehr wichtiger Bereich, wo Regeln wirklich eine Hilfe sein können. Beim Schlafengehen abends haben wir eben auch gehabt, bei der Schule und den Hausaufgaben, dass da einfach eine Regel ist, nach dem Mittagessen eine kurze Pause und dann kommen erst die Hausaufgaben dran und dann ist die Spielzeit. Vorher läuft nichts. Das könnte eine Regel sein in der Familie. So war es bei mir daheim und das hat mir gut getan. Erst die Hausaufgaben, nicht erst spielen, bis die ganze Kraft verbraucht ist und dann abends vorm Schlafengehen anfangen mit den Hausaufgaben. Das geht nicht gut. Sinnvolle Freizeitgestaltung, Taschengeldverwaltung, da könnte es Regeln geben, mithelfen in der Familie und so weiter. Ich möchte schließen, indem ich die Hoffnung ausdrücke, dass das, was jetzt gesagt wurde, für den einen oder anderen von uns Ermutigung sein kann, konsequenter zu sein im Blick auf biblische Unterweisung und klare Regeln. Habt Mut dazu. Das wird unseren Kindern auf gar keinen Fall schaden, wenn wir es in dieser Weise verwenden. Vielleicht muss der eine oder andere von uns auch erkennen, dass er bisher zu wenig Unterweisung gegeben hat, da seine Verantwortung vernachlässigt hat. Wer von uns kann sich da ganz frei sprechen? Ich sage das nicht, weil ich euch mit einem schlechten Gewissen nach Hause schicken will, sondern ich sage das, weil ich doch weiß, dass wir auch für diese Dinge Vergebung in Anspruch nehmen dürfen, dass unser Herr Jesus Christus auch dafür gestorben ist am Kreuz, sein Blut vergossen hat, auch für alle Fehler, Mängel, Defizite in der Erziehung. Und ich wünsche, dass wir ganz neu einen Blick für unsere Kinder geschenkt bekommen, einen Vaterblick oder einen Mutterblick, und dass wir auch die Bedeutung von biblischer Unterweisung und klaren Regeln erkennen und vielleicht noch mehr segensreich einsetzen können.